Und natürlich auf die Predigt vorbereitet und habe überlegt, welchen Predigttitel ich nehmen kann. Und normal ist ja so, dass man die Lieder in Bezug im Hinblick auf die Predigt aussucht. Bin mir sicher, die Sibylle hat das auch so getan. Aber es war jetzt sogar ein bisschen umgekehrt, weil ich mir gedacht habe, das Lied, was wir gerade gesungen haben, das passt da gut für den Predigttitel. Ja. Und deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel »Der Herr greift ein« in Philippi. Punkti, Punkti, Punkti. Ja, die Punktis, die stehen dafür, dass er nicht nur in Philippi eingreift, sondern auch in Spital, in der Spitaler Region, in Oberkärnten und darüber hinaus. Ja, ich darf kurz einen Rückblick machen, was wir die letzten Male gehört haben in der Predigt. Es geht ja darum, dass Paulus mit seinen Begleitern auf der zweiten Missionsreise ist. In Kapitel 16 mehr oder weniger ist die losgegangen. Und da haben wir gesehen, dass Paulus und seine Begleiter durch den Heiligen Geist klar geführt worden sind. Auf der anderen Seite sind sie verhindert worden, als sie vorgehabt haben, nach Asien zu reisen und nach Bithynien. Ich werde das später dann gleich auf der Karte auch zeigen. Und auf der anderen Seite haben sie einen klaren Ruf von Gott bekommen, in Richtung Mazedonien. Vielleicht erinnert ihr euch, es ist da gegangen um den Hilferuf des mazedonischen Mannes, wo sie da so eine Vision gehabt haben, ein Gesicht, eine Nachtvision. Und dieser Hilferuf des mazedonischen Mannes kommt hier herüber und hilft uns. Und Paulus und seine Begleiter haben sich da im Gehorsam auf den Weg gemacht. Wer waren seine Begleiter? Wir lesen von Paulus und Silas. Wir wissen ja, am Anfang früher auf der ersten Missionsreise war Paulus mit Barnabas unterwegs, dann hat es ein bisschen einen Twist gegeben. Der Paulus hat sich dann den Silas geschnappt und der Johannes Markus ist dann mit dem Barnabas zusammengereist. Also auch trotz des Zwistes, sage ich, hat Gott auch da was Gutes draus gemacht. Es haben sich zwei neue Teams geformt. Paulus war eben auf der zweiten Missionsreise jetzt mit dem Silas unterwegs. Und dann sehen wir auch, hat er noch den Timotheus auch noch mit ins Team reingenommen. Das lesen wir eben in den ersten Versen von Kapitel 16. Und später in Vers 10 lesen wir dann auch, dass der Lukas mit an Bord war. Woran merkt man das? Der Lukas ist der Autor der Apostelgeschichte. Und wir lesen mal zuerst, in den Kapiteln lesen wir immer von sie waren da unterwegs und so weiter. Und dann sagt der Wechsel da ab Troas, spricht er dann von wir. Das heißt, Lukas, der Arzt, ist ab Troas dann mit dabei auf der zweiten Missionsreise. Und da starten wir in den heutigen Text, aber bevor wir da einsteigen, darf ich davor noch ein kurzes Gebet sprechen. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst, auch für die Kinder, die bei uns sind, dass wir so reiche Kinderschau haben. Danke für die Kinderstunden, segne die Mitarbeiter dort und bitte öffne jetzt auch unsere Herzen, wenn wir dein Wort öffnen, dein Wort lesen, bitte mach uns aufnahmebereit. Sprich du zu uns durch deinen Geist, was du uns heute ganz persönlich sagen möchtest. Amen. Ja, Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 11. Und da lesen wir eben, Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist. Eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Soweit der Text. Schauen wir uns nochmal kurz die Karte an von der zweiten Missionsreise. Wir sehen also hier Antiochien, wo sie gestartet sind mit ihrer Missionsreise. Sie kommen nach Tarsus und dann weiter an die Orte Derbe, Lystra und Ikonium, Antiochien in Pisidien. Die Orte kennen wir ja bereits schon von der ersten Missionsreise, nur sind sie da über Zypern die andere Richtung gereist und da dann wieder zurück. Jetzt geht es aber von Antiochien nach Davos, diese Route. Und dann reisen sie weiter, das kann man nur schwach lesen, aber vielleicht geht's. Phrygien steht da. Und sie reisen durch Phrygien und Galatien. Und dann haben sie vorgehabt, auf der einen Seite nach Asien zu reisen. Asien ist natürlich, das Ganze da ist Asien, aber wenn man in der Bibel da jetzt von Asien hört und liest, ist dieser Teil Kleinasien gemeint. Ja. Da sehen wir zum Beispiel auch Ephesus, eine von den sieben Gemeinden, die in Offenbarung Kapitel 2 und 3 genannt sind, wo die sieben Sendschreiben hingegangen sind. Aber dort durften sie nicht hinreisen. Der Heilige Geist hat sie da gehindert dran. Ja. Also nicht in den Süden. Und dann steht, als sie nach Mysien gekommen sind, Richtung Mysien, wollten sie nach Bithynien rauf, Richtung Norden. Aber auch da lesen wir, dass der Heilige Geist es verhindert hat, die ersten Verse von Kapitel 16. Sondern sie sollten nach Trojas, da haben sie eben diese Nachtvision gehabt von diesem mazedonischen Mann. Mazedonien sehen wir, da ist da drüben. Und da sehen wir eben, das ist alles Asien und da fängt dann Europa an. Ja. Und sie bekommen eben ganz klar den Ruf rüber nach Mazedonien. Das liegt eben im heutigen Griechenland. Wir sehen da unten Athen, die Hauptstadt von Griechenland. Korinth, Thessalonich. Und sie kriegen dann den klaren Ruf, rüber zu reisen. Sie reisen dann eben nach Neapolis und dann nach Philippi. Ja. Das ist also der Beginn der Missionsreise. Also da ist der Beginn und sie landen dann in Philippi. Nicht verwechseln mit Philippi Caesarea, was da in der Gegend ist. Ich glaube, das ist Philippi Caesarea. Genau. Also es gibt, genauso wie Antiochien, gibt es da zweimal, muss man schauen, dass man da die Orte auch nicht miteinander verwechselt. Ja, soweit einmal ein kurzer Rückblick und auch so ein bisschen ein Überblick über die zweite Missionsreise. Und den Text haben wir ja schon gelesen. Und ich möchte da jetzt den ersten Abschnitt überschreiben mit dem Punkt: Der Herr öffnet die Herzen von Ungläubigen. Der Herr öffnet die Herzen von Ungläubigen. Das Erste, was Paulus und seine Begleiter machen, ist, dass sie einen guten Ort für Gesprächsmöglichkeiten aufsuchen, nämlich eine Gebetsstätte. Welche Orte hat Paulus sonst immer aufgesucht? Es waren Synagogen, ja. Das hat er hier nicht gemacht. Warum? Weil es in Philippi keine Synagoge gab. Für eine Synagoge benötigt es nämlich mindestens 10 jüdische Männer, um eine Synagoge aufzumachen. Also ganz offensichtlich waren in Philippi keine 10 jüdischen Männer. Das heißt, da die jüdische Kommune war noch nicht wirklich verbreitet. Sie gehen aber sehr wohl eben an diese Gebetsstätte, wo sie eben sehen, dass sich da Frauen versammelt haben. Und dann steht da, sie reden zu den Frauen. Ja, das heißt, sie reden jetzt nicht mit den Frauen, irgendein Tratsch ja, über den neuesten Kinofilm oder die Tagespolitik, sondern sie reden zu den Frauen über ganz ein gewisses Thema, nämlich über den Glauben an Jesus Christus. Den teilen sie mit den Frauen. Sie reden zu den Frauen. Und eine dieser Frauen ist Lydia, die Purpurkrämerin. Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen ausholen und ein paar Worte eben zu Lydia sagen. Lydia war eine Frau, die aus Thyatira gekommen ist. Ja. Thyatira, leitet es da bei einigen von uns? Thyatira ist auch eine der sieben Städte der Sendschreiben, den wir eben in Kleinasien gesehen haben. Erinnert euch, wo ich zuerst Ephesus gezeigt habe, da gibt es eben sieben Sendschreiben, die kann man sich ja leicht merken. Da gibt es einen eigenen Lernsatz, den habe ich mal eingeführt, als ich Offenbarung unterrichtet habe. Eifrige Schüler Persiens trinken sehr viel Limonade. Ganz einfach, oder? Eifrige Schüler Persiens trinken sehr viel Limonade. Eifrig steht für Ephesus, trinken steht für Thyatira, sehr viel, sehr steht für Sardes, viel steht klar für, nicht für Philemon, sondern Philadelphia. Trinken sehr viel Limonade. Limonade ist dann Laodicea. Ja. Da habe ich wahrscheinlich was auslassen. Eifrige Schüler ist Smyrna noch, das habe ich auf Smyrna. Genau, so kann man sich das leicht merken. Und wie gesagt, problematisch wird es dann, wenn es schwieriger ist, sich den Lernsatz zu merken als die Orte selber. Gell? Aber vielleicht, wenn man sich Bades irgendwie merkt, in der Eselsbrücke. Ja. Mir hilft es zumindest. Ja. Gut, also Thyatira war eine dieser sieben Gemeinden. Und interessant ist, jetzt trifft der Paulus mit seinen Begleitern auf die Lydia, die eigentlich von Thyatira war, ja? Von Asien, von Kleinasien, wo sie aber ganz klar den Ruf gekriegt haben, oder das Verbot, da nicht hinzugehen, sondern nach Philippi. Lydia war eine Geschäftsfrau aus Thyatira, die in Philippi Geschäfte gemacht hat. Ja. Interessant ist, dass sie die erste Person ist, die gläubig geworden ist in Europa. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist sie jetzt der mazedonische Mann, der gerufen hat? Ja. Paulus hat sich wahrscheinlich was anderes erwartet, aber sie ist die Erste, die sich zum lebendigen Glauben an Jesus bekehrt. Sie war eine Purpurkrämerin. Purpur, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt damit, Purpur ist ein sehr teurer Farbstoff. Ja? Das sind unterschiedliche Rottöne und ich weiß nicht, wisst ihr, wie Purpur gewonnen wird? Über Schnecken, ja. Weißt du zufällig, wie viele Schnecken man braucht, um ein Gramm Purpur zu gewinnen? Ja, ich habe mich auch informiert, ich habe es auch nicht gewusst. Gell. 8000 Schnecken, ja. Man hat 8000 Schnecken gebraucht, um ein Gramm Purpur zu gewinnen. Ja, hochkonzentriert. Sie sind, ja, und es ist natürlich dann wahnsinnig teuer. Und das ist wahrscheinlich auch so die Art und Weise, wie der Name entstanden ist, weil das war so teuer, dass die Leute sagen, boah, boah. Und dann war der Name, boah, boah, geboren. Ich sehe schon, mein Sohn und meine Töchter, die versinken gerade wieder in den Stuhl, weil es war wieder so ganz ein schlechter Dad-Joke. So. Aber egal. Ich weiß nicht sonst, wie die Predigt auflocken soll. Genau. Ich habe eh nichts mehr zum Verlieren. Also, boah, boah. War wahnsinnig teuer. Und so war Purpur ein Zeichen des Reichtums. Es war ein Luxusgut. Und wir sehen jetzt bei der Lydia, sie ist bei dieser Gebetsstätte. Wir lesen zwar, sie betet Gott an, aber sie ist noch nicht ganz zu diesem lebendigen Glauben an Jesus durchgedrungen. Wir können sagen, sie war zwar religiös, sie hat Gott gesucht, sie hat Gott in einer gewissen Weise auch schon angebetet, aber es hat ihr noch ein bisschen was gefehlt, nämlich diese klare Botschaft von Jesus Christus, dass Jesus allein der ist, der selig macht. Und dann lesen wir, sie hört zu dem, was der Paulus sagt. Sie ist also sehr aufnahmebereit für das Wort, für das Evangelium. Und wir lesen ganz wichtig, der Herr tat ihr Herz auf. Und das ist ganz wichtig, wenn Menschen die Bibel lesen, von der Bibel her. Wir können zwar die Redenden sein und Gott benutzt uns als Werkzeuge, Aber es ist ganz wichtig, Gott muss der sein, derjenige, der in den Menschen wirkt und das Herz aufmacht. Das können wir nicht machen. Das kann nur Gott machen. Wir können Wegweiser sein, wir können Geburtshelfer sein. Es gibt viele Bilder dafür. Aber letzten Endes muss Gott zu jedem Einzelnen sprechen und Gott erleuchtet die Augen des Herzens. Ja, dessen müssen wir uns bewusst sein. Das heißt, ja, wir haben eine gewisse Verantwortung, ein Licht zu sein, ein Leuchtturm zu sein in dieser Welt, aber Gott muss einfach wirken und der Heilige Geist wirkt da in Menschen. Wie wir da bei der Lydia sehen, wir lesen, sie gibt Acht auf die Worte des Paulus und es kommt dann wirklich auch zu diesem Glaubensgehorsam, sie erkennt für sich, wer Jesus ist und sie lässt sich in der Folge auch taufen. Mir sind ein paar Verse eingefallen und die möchte ich auch ganz klar lesen oder zitieren. In Johannes 1,12 lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. In Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, ein ganz klarer Vers. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir errettet werden müssen. Nicht können, sollen, dürfen, müssen steht da. Das heißt, Errettung, und die Bibel ist da ganz klar, und Jesus sagt es auch von sich selber in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also die Bibel ist da ganz klar, es gibt nur einen Heilsweg zu Gott, dem Vater, und das ist Jesus Christus. Schnörkellos ist die Bibel. Lydia war religiös, sie hat an Gott geglaubt, aber es war der Kopfglaube und der war noch zu wenig. Der Glaube muss ins Herz gehen und das ist oft die schwierigste Distanz im Leben, vom Kopf ins Herz, diese 30 Zentimeter. Als sie das aber begreift mit dem Herzen, ist sie so berührt, dass sie auch voll und ganze Sache mit Jesus macht und sie lässt sich daraufhin auch gleich taufen. Und die Taufe ist auch ganz was Wichtiges, es ist ein wichtiger Gehorsamsschritt, den wir dann setzen, nachdem wir gläubig geworden sind. Sehen wir immer wieder, jetzt speziell in der Apostelgeschichte, dass es da eine gewisse Reihenfolge gibt. Also zuerst glauben die Menschen an Jesus und in der Folge lassen sie sich taufen, weil die Taufe ist ein Ausdruck des Glaubens, den ich an Jesus Christus habe. Ja. Das Niedertauchen ins Wasser bedeutet, das alte Leben ist vorbei und das Auftauchen, das neue Leben in Christus hat begonnen. Ja. Und das ist ein bewusstes Zeichen, was ich setze als Erwachsener. Da lesen wir, sie lässt sich taufen mit ihrem Haus. Gut, da ist jetzt nicht das Gebäude gemeint, ist hoffentlich auch klar, ja, dass sie nicht das Gebäude getauft hat, sondern mit ihrem Haus, da ist ihr Haushalt gemeint. Ja. Wir wissen nicht, ob sie verheiratet war oder nicht, aber wir können davon ausgehen, dass die, die damit gemeint sind, der Haushalt, dass die auch dann alle überzeugt waren und dass Gott in denen gewirkt hat und die zum lebendigen Glauben durchgedrungen sind. Also Taufe als Gehorsamsschritt. Vielleicht hat die Frage an dich, vielleicht bist du auch schon länger gläubig, aber du hast den Schritt noch nicht gemacht, weil dir das gar nicht so bewusst war, dass die Taufe eigentlich ein Gehorsamsschritt ist. Dann ist es eine gute Gelegenheit, jetzt darüber nachzudenken und zu sagen, okay, ich möchte mich auch taufen lassen. Ich meine, das Wetter war heute eh nicht so schlecht. Wir könnten gerne noch eine Runde zum Millstätter See umfahren. Wenn man spontan ist, nein, Spaß beiseite. Aber sonst haben wir im Herbst auch immer eine Taufe gehabt. Gell? Der Karl lacht, weil er ist damals auch vor ein paar Jahren um die Jahreszeit. Ist nicht ganz so warm, er ist ja ein Naturbursch, der haltet eh viel aus. Ja. Wir waren gestern übrigens auch beim Jochen, ein paar Brüder, und da waren wir dann auch oben in seinem Teich drinnen, ich weiß nicht, 6 Grad, eine halbe Minute habe ich es drin ausgehalten, dann, ja, gehört gut dazu, um das Immunsystem zu stärken, oder? Stefan pflichtet mir bei. Gut, also zurück dazu, die Taufe ist ein Gehorsamsschritt, der dann dem Glauben folgt. Und wir sehen dann bei Lydia nicht nur, dass sie sich taufen lässt, sondern sie setzt dann auch ihre Gaben ein und sie hat ganz klar die Gabe der Gastfreundschaft. Ja. Und ich habe schon gesagt, sie war Businessfrau, Sie hat es verstanden, Menschen zu überreden. Ja. Und die Art und Weise, so charmant wie sie das macht, haben die Apostel gar nicht auskennen. Sie sagt nämlich, in Vers 15, genau, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt, und sie nötigte uns. Ja. Also ein rhetorischer Kunstgriff kann man Gott sagen, ja, weil was hat der Paulus, kann er nur sagen, nein, ich urteile, dass ihr nicht gläubig geworden seid. Er muss sagen, ihr seid gläubig, und das heißt, er muss dann auch ins Haus. Und das ist aber, es geschieht ihm und den Aposteln da wirklich was Gutes. Und allein die Tatsache, dass sie da 4 Männer aufnehmen, also die muss dann schon ein größeres Haus gehabt haben, um die alle bestens versorgen zu können. Das heißt, sie war sicher eine gut beduchte Geschäftsfrau, nicht nur mit Purpur beducht, sondern auch finanziell. Und so kann sie das dann auch den Aposteln zukommen lassen. Und ich glaube, die waren sicher nicht beleidigt, die Härten, was sie ja immer wieder erlebt haben. Interessant ist ja dann auch, später, nach der Begebenheit, was wir dann später im Kapitel lesen, wo sie nämlich dann auch Schläge einstecken, lesen wir, dass sie wieder zu Lydia zurückgekehrt sind, weil sie eine gute Hausherrin war und die Apostel und die Begleiter eben von Paulus da bestens versorgt hat. Sie setzte ihre Gabe ein, und ich kann mir vorstellen, als sie Paulus und die Begleiter verabschiedet hat, hat sie vielleicht gesagt, wenn ihr wieder Bedarf habt, kommt gern zu mir zurück, jederzeit. Also so denke ich. Sie hat einfach ein offenes Haus gehabt. Sie hatte ihre Gabe, in dem Sinne eben materiell, hat sie da einfach eingesetzt für Paulus und seine Begleiter. Ja, der Herr öffnet so die Herzen von Ungläubigen, und so sehen wir eben, wie die Lydia wirklich zum lebendigen Glauben an Jesus durchdringt. Jetzt kommen wir zu einer anderen Person noch, die da auch beschrieben ist, nämlich eine Magd mit einem Wahrsagegeist. Diesen Abschnitt habe ich beschrieben mit: Der Herr befreit aus den Fängen des Widersachers. Wir lesen eben da von der Begegnung der Magd mit dem Wahrsagegeist. Das ist ein Magd, und übrigens Wahrsagerei, ich habe mich jetzt weniger mit all diesen Dingen beschäftigt, aber es gibt im okkulten Bereich ganz viele Sachen, die funktionieren. Ich weiß auch, einige von euch oder von uns haben auch schon Erfahrungen da gesammelt, bevor sie gläubig geworden sind. Es sind einfach Dinge, was wirklich funktionieren. Es gibt so Dinge wie Tischlrucken und so weiter, aber auch Wahrsagerei. Ich werde jetzt nicht genau auf diese Themen eingehen. Wir lesen auch genug Begebenheiten in der Bibel. Mir fällt gerade Mose ein, wo er vom Pharao war, mit seinem Stab, den er hingeschmissen hat, der dann zur Schlange geworden ist. Und wir wissen, die Wahrsagepriester, die haben viele Dinge dann nachmachen können. Ja. Aber jetzt gerade bei dem Stab war es dann so, da sieht man, dass Gottes Macht eben größer ist. Der Stab von Mose hat dann die anderen Schlangen zusammengefressen, und dann schwuppdiwupp hat der Mose seinen Stab wieder gehabt. Ja. Das heißt, und die letzten Wunder und Zeichen haben sie dann nicht mehr nachmachen können. Ja. Das heißt, Gott erlaubt dem Feind gewisse Dinge, dass er machen darf, aber letzten Endes ist Gott viel mächtiger und er ist souverän. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einer Welt, wo sich sehr viel in der unsichtbaren Welt abspielt. Und diese Dinge, die kriegen wir nur begrenzt mit. Ich meine, wir haben unsere 5 Sinne, manche sagen, sie haben noch einen 6. und einen 7., ja. Da kriegen wir auch viel mit, aber es passieren viele Dinge in der unsichtbaren Welt, die sehen wir mit unseren Augen nicht, die nehmen wir mit den Ohren nicht wahr, aber trotzdem sind sie real. Vergleichbar wie zum Beispiel mit Atomenergie. Die kannst du auch nicht jetzt mit Auge wahrnehmen oder schnuppern oder so, und trotzdem werden Menschen verstrahlt durch Atomenergie. Ja. Und da sehen wir eben eine Frau mit einem Wahrsagegeist, die durch ihre Wahrsagekünste ihren Herrn viel Gewinn eingebracht hat. Die war eben auch wieder an dieser Gebetsstätte. Und dann sehen wir eben, wie sie hinter Paulus und seinen Begleitern hinterherläuft und sagt, das sind Knechte Gottes und die verkündigen euch den Weg des Heils. Das sind Wahrheiten, die sie sagt. Ja. Das hat eins zu eins gestimmt. Ja. Und Paulus hätte eigentlich froh sein können über diese Gratis-Werbung, oder? Tatsache ist aber, Gott braucht nicht den Teufel, um sein Werk zu vollführen. Ja, er ist nicht abhängig von Satan und seinen Gehilfen. Und jetzt ist es auch so, das passiert dann über viele Tage und ja, auf Kärntnerisch gesagt, das geht dem Paulus wirklich auf den Zager und so weit, dass er dann sich umdreht und dem Dämon gebietet, aus dieser Magd auszufahren. Ja. Er spricht gar nicht zu der Magd, sondern er spricht direkt zu diesem Dämon. Genug ist genug, der Dämon muss weichen und er macht es nicht irgendwie, sondern er sagt, er gebietet dem Dämon im Namen Jesu Christi zu weichen. Vers 18, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Das heißt, falls jemand irgendwann einmal in dieser Situation sein sollte, wir sollen es nicht herausfordern, heraufbeschwören und so, aber falls jemand mal in dieser Situation sein sollte und so einen Angriff erleben sollte, der einzig richtige Weg ist zu sagen, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi auszufahren. Ja. Weil wir stehen unter dem Schutz Jesu Christi, wir sind gedeckt unter sein Blut, was er für uns am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Ja. Ich kann selber von einem Beispiel aus meinem Leben berichten, das ist jetzt sicher über oder genau circa 25 Jahre her. Da war ich unterwegs von Graz, glaube ich, damals in einem Zug, war ein Nachtzug Richtung Deutschland, weil ich unterwegs war auf eine so christliche Freizeit. Und in dem Zug, das war letzten Endes dann ein Schlafwagen, aber das war am Nachmittag, war eben eine Frau in dem Waggon, die wird so um die 50 gewesen sein. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, so, die hat eine ziemliche Ausdünstung gehabt, jetzt, so Alkohol und so weiter. Sie war, glaube ich, hat auch einiges getrunken gehabt und Nikotin und so weiter. Wie auch immer, es hat sich in der Zeit ein ganz ein gutes Gespräch gegeben. Ich habe dann ganz offen über den Glauben sprechen können, weil ich ja gerade unterwegs war zu einer christlichen Freizeit. Und die war früher Model und so weiter, aber man hat gemerkt, sie war nicht glücklich. Und die Jahre, glaube ich, was sie erlebt haben, die haben ihr im Leben wirklich zugesetzt und so, ja. Letzten Endes war dann so, es war dann irgendwann Schlafenszeit, da waren dann, glaube ich, schon 3, 4 Personen dann in den Waggon. Ich kann mich noch erinnern, 2 waren unten, 2 waren oben. Ich habe mich dann, habe es mir gemütlich gemacht, normal angezogen natürlich, oben und habe dann gut geschlafen. Und auf einmal in der Nacht, das habe ich sonst noch nie gehabt, bin ich voll Schreck aufgewacht. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe da ganz, ganz schlecht geträumt, habe richtig, richtig Angst gehabt. Ja. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, noch in dem Traum, habe ich nur den Namen Jesus ausgesprochen. Jesus, Jesus, hilf und so weiter. Und dann war es weg und ich war wach, zack. Ja. Und dann habe ich erst mal beiteln müssen und dann überlegen, was ist da los. Gell. Und ich kann es nur so erklären, wenn wir das Evangelium an Menschen weitergeben, die hilfebedürftig sind, die unter diesen Mächten sind, sei es Nikotinsucht, Alkoholsucht, andere Süchte, die wir jetzt aufzählen können. Der Teufel hat da die Menschen leider unter seiner Knute in vielerlei Hinsicht. Ja. Und wenn wir jetzt als Gesandte Gottes da eintreten in diesen Machtbereich, treten wir in den Machtbereich des Feindes ein und der lässt es nicht einfach so geschehen. Der versucht dann mit uns, mit den Pfeilen zurückzuschießen, die feurigen Pfeile, wie auch immer. Gell? Dessen müssen wir uns bewusst sein, aber wir brauchen keine Angst haben, weil wir sind auf der Seite des Siegers und Jesus ist stärker. Im Namen Jesu können wir alles tun. Ja? Im Glauben an Jesus, wir können auch Berge versetzen, sagt Jesus selber. Und das ist das Beruhigende, wir sind auf der Seite des Siegers. Wir brauchen keine Angst haben, wir sind gedeckt unter der Kraft des Blutes und im Namen Jesu. Diese Magd hat ihren Herrn großen Gewinn gebracht Und es ist ja leider heute noch so, dass viele Menschen, vor allem auch Frauen, leider versklavt sein in unterschiedlicher Art und Weise. Das kann Prostitution sein, wo Zuhälter im Hintergrund die Fäden führen. Das kann auch die Filmindustrie sein, die ganze Pornoindustrie, Musikindustrie. Das kann man alles, ja, auch Sport, kann man alles in einem Namen nennen. Teilweise sind die Grenzen auch wirklich fließend, was das angeht. Und da fällt auch der Dämonenkult rein. Ja. Und es wird immer auffälliger, dass viele dieser Hollywood-Stars und so auch gar nicht hinterm Berg zurückhalten, dass sie bewusst Satan anbeten. Die sagen das direkt von der Bühne runter. Ja. Oder wenn sie ihren Grammy oder wie die ganzen Pokale oder Auszeichnungen haben, sagen sie, I wanna thank, und dann nennen sie Satan. Ja. Die danken Satan von der Bühne runter. Sie animieren Leute, in Konzerten Satan anzubeten. Diese Dinge werden immer krasser. Es braucht uns aber nicht erschrecken. Wenn wir die Offenbarung lesen, sehen wir, dass es eine Gerichtszeit ist, die kommen wird über die Erde. Und da gibt es dann kein graues, so ja, sich bequem durchmanövrieren. Da gibt es dann nur mehr einen Hopp oder Tropp. Und Jesus sagt ganz klar, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es wird irgendwann eine Zeit kommen, da gibt es dann nur mehr noch, bist du für Jesus oder dagegen. Und gerade in der Trübsalszeit, die eines Tages kommen wird, wird Gott die größte Ernte, jetzt geistig gesprochen, einfahren auf dieser Welt, die es geben wird. Ganz, ganz viele Menschen werden zu Jesus finden. Aber ganz viele werden ihn auch ablehnen. Und Gott benutzt selbst die Gerichte, um den Menschen, den ablehnen, noch zur Umkehr zu bewegen. Ja, wir sehen die Gerichte immer so als negativ. Ja, aber es ist trotzdem noch der Hinweis auf Gott, es ist noch die Möglichkeit, umzukehren. Es ist noch Gnadenzeit. Leider lesen wir dann zum Beispiel in Offenbarung 16, und sie hörten nicht auf, von ihren bösen Werken Buße zu tun, sondern verharrten in Zaubereien, Mordtaten und so weiter. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe bekehrt sich ganz klar zu Jesus. Das ist die Zeit, in der wir leben, die ja immer näher kommt und wo wir als Christen, als Nachfolger Jesu herausgefordert sind, Licht zu sein in dieser gefallenen Welt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es war eigentlich menschlich betrachtet, strategisch betrachtet, nicht sehr klug, was Paulus da gemacht hat, ja, mit dieser Markt. Ja. Erstens hat er seine Gratiswerbung verloren, dadurch, dass der Geist jetzt ausgetrieben war. Und zweitens hat er sich den Zorn dieser Geschäftsinhaber zugezogen, ja, von diesen Herren, die jetzt keinen Gewinn mehr gemacht haben mit dieser Wahrsagerin. Aber Gottes Wege sind ganz anders. Und wir sehen, Paulus wird dann in der Folge eingesperrt zusammen mit dem Silas. Warum nur die zwei? Weil das die Juden waren. Lukas und Timotheus waren griechischer Herkunft, deshalb steht da von Paulus und Silas, die zwei werden ins Gefängnis geworfen. Und da sehen wir dann in der Folge, dass es zu dieser tollen Begegnung kommt mit dem Kerkermeister, der in weiterer Folge dann auch zum Glauben kommt. Ja. Aber da will ich jetzt nicht zu weit vorausgreifen, weil das ist dann das Predigtthema, denke ich, von nächster Woche. Aber nur kurz einen Lichtblick. Das heißt, wir sehen, Gott führt da souverän und er benutzt da solche schmerzhaften Ereignisse, dann um was Großes draus zu machen. Was behalten wir für uns? Vielleicht die Wahrheit, dass wann immer wir das Evangelium weiter sagen, dass wir mit Widerstand, mit heftigem Widerstand rechnen müssen, so wie ich es auch damals erlebt habe und ich bin mir sicher, ihr habt auch noch einige Dinge zu erzählen. Ja, schauen wir uns kurz die Reaktion dieser Herrn an, von dieser Magd, der jetzt befreit war von diesem Dämon. Der Gewinn war dahin. Die Folge ist, ich habe es schon angedeutet, dass Paulus und Silas in Gewahrsam gesetzt werden. Sie werden öffentlich bloßgestellt. Sie werden bei den römischen Hauptleuten angezeigt mit der Aussage, diese Typen da, die verwirren ganz und gar unsere Stadt. Sie verkündigen jüdische Gebräuche. Mit der Folge, dass die Volksmenge sich erhebt, ja, das sehen wir auch nicht das erste Mal, es ist dann die große Volksmenge, ein Mob da, der da zusammenkommt, Viele sind vielleicht dabei, die wissen gar nicht, worum es geht, aber Hauptsache dabei und Hauptsache dagegen. Und sie erfahren Schläge durch die Hauptleute und dann steht in Vers 24 als Abschlussvers, dass sie im innersten Gefängnis sicher verwahrt werden. Wie es da dann weitergeht, wie gesagt, das werden wir dann nächste Woche erfahren. Hier sehen wir nur, wenn es ums Geld geht und wenn das Geld dann nicht mehr fließt, dann ist oft Schluss mit lustig. Und da sehen wir da die Reaktion von den Leuten, dass sie da wirklich rebellisch werden. Sie hätten ja anders reagieren können und sagen, boah, was hat Gott da für Wunder getan, oder? Aber sie denken dann nur an ihren Gewinn, der dahin ist und das ist einfach unbequem und sie möchten, dass die zwei Vögel sich schleichen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Die stören einfach. Ich habe diese Stelle jetzt als Anlass genommen zum kleinen Exkurs. Ich habe das genannt, Konflikt zwischen Liebe zu Geld versus echte Nachfolge im Herrn. Vielleicht kann ich da gleich am Anfang sagen, dass Geld an und für sich nichts Schlechtes ist. Geld ist ein Tauschmittel. Ja. Jesus ist selber mit Geld in Berührung gekommen. Wir können sagen, dass Geld ein Mittel zum Zweck ist. Ähnlich wie zum Beispiel Internet oder Filmtechnik. Wie kann man diese Dinge zum Guten einsetzen oder zum Schlechten? Ja. Ich möchte jetzt aber zusammenfassen mit der Aussage, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ja. Geld ist ein guter Diener, aber schlechter Herr. Ich meine, was machen wir? Wir sammeln da auch Geld. Wir sammeln jeden Sonntag Geld. Wenn Geld was Schlechtes wäre, dann... Genau. Also das Geld an sich ist es nicht. Und Geld an sich wird in der Bibel auch nicht verurteilt. Sondern was wird verurteilt? Die Liebe zum Geld oder die Geldgier. Oder wenn man sich an der Kasse vergreift, so wie es der Judas getan hat. Er wird auch ein Dieb genannt. Ja? Der hat sich selber bedient an der Kasse, Johannes 12, Vers 6. Und das Problem ist, wenn Geld oder allgemein gesprochen der Materialismus eine zu große Priorität in unserem Leben gewinnt. Wir lesen mal zum Beispiel in Lukas 12 das Gleichnis vom Kornbauer, die Verse 18 bis 21. Da ist einer, der sammelt ein und füllt seine Scheunen voll. Ja. Und dann lesen wir, und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Auch der Apostel Jakobus warnt vor dieser Liebe zu irdischen Gütern. In seinem Brief im 4. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Wohlan nur, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Wonach frage ich in meinem Leben? Versuche meine eigenen Projekte durchzuziehen? Geht es mir um Materialismus, um finanziellen Gewinn? Oder frage ich nach dem Willen des Herrn? In dem Wissen, wenn der Herr im Boot ist, dann habe ich ohnehin den Segen, den größten, den ich haben kann. Und da meine ich jetzt nicht in erster Linie den materiellen Segen. Aber auch der spielt natürlich eine gewisse Rolle. Aber ich bin kein Anhänger vom Health and Wealth Gospel. Das ist auch nur ganz klar zu sagen. Ja. So nach dem Motto, wenn du glaubst, dann wirst du gesund und wirst du reich. Nein. Und ich glaube, Paulus und seine Begleiter sind das beste Beispiel dafür, dass das eben nicht so ist. Also, Jakobus warnt hier vor der Kurzsichtigkeit Und dann lesen wir aber nicht nur im Neuen Testament Dinge über Reichtum, sondern auch im Alten Testament, in Prediger, Kapitel 5, Vers 9 zum Beispiel. Prediger 5, Vers 9. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil man immer mehr will. Ihr kennt wahrscheinlich das Zitat von irgendeinem von den 100 Rockefellers. Was war ihm wichtig? Ich weiß nicht genau, wie es geht, aber nur noch einen Dollar mehr, genau. Nur noch einen oder nur noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Nur noch ein bisschen mehr. Und wo ist er heute? Es ist genau die Rechnung, die wir da beschrieben gesehen haben. Es ist irgendwann für jeden von uns vorbei. Und wir wissen auch, das Hemd, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir können nichts mitnehmen. Sprüche 10, 22. Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Nicht falsch interpretieren, das heißt jetzt nicht, dass wir auf der faulen Haut umliegen sollen. Ja. Aber das heißt, wir sollen in der Abhängigkeit zu ihm leben. Und er ist derjenige, der uns segnet. Und ich kann nur sagen, alles, was ich in meinem Leben habe, verdanke ich dem Herrn und seiner Gnade. Ist der Segen des Herrn. Und dann noch Sprüche 11, Vers 4. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zornes. Gerechtigkeit aber rettet vom Tod. Also was ist mir, was ist uns wichtiger? Ist der Reichtum oder die Gerechtigkeit? Dieses gerettet sein im Herrn, geborgen sein im Herrn, und wir wissen, dass ich mit ihm rein bin. Jesus hat selber gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Viele Zitate. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerfressen können. Und ganz wichtig, Matthäus 6, 24, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Und damit ist das Geld gemeint. Wir können nur einem Herrn dienen. Deshalb ganz zum Abschluss die Bedeutung für uns. Wir haben zwei Schwerpunkte heute gesehen. Das eine ist das Herz, ja, unser Herz. Wo berührt der Herr dich und dein Herz in diesem Moment? Was bist du bereit, für ihn einzusetzen? Und wie kannst du ihm praktisch dienen? Da geht es um deine persönliche Beziehung zum Herrn. Welche Menschen liegen dir am Herzen? Und ich habe gestern noch ein interessantes Zitat gehört. Es ist wichtiger, mit Gott über Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott. Es ist wichtig, mit Menschen über Gott zu reden, ja, ganz klar, das Evangelium muss aussehen, aber noch viel wichtiger ist, dass wir für die Menschen beten, das heißt, mit Gott über diese Menschen zu sprechen und Gott bitten, dass er sie erreicht durch seinen guten Heiligen Geist. Und wenn wir uns zurückerinnern an diese Vision von diesem mazedonischen Mann, an diesen Hilfeschrei, komm hier herüber und hilf uns, so können wir auch fragen, wer ist in unserem Leben? Wer schreit in unserem Leben um Hilfe? Und ich glaube, da brauchen wir uns nicht lang umdrehen. Ich glaube, wenn wir rausgehen, da bei der Tür, dann gibt es genug Menschen, die wirklich hilfebedürftig sind und die um Hilfe schreien und denen wir der Nächste sein können. Die Weihnachtspaketaktion ist nur ein Beispiel, aber die ist weit weg. Es gibt auch Menschen in unserem Umfeld, im Spital, Region, in Oberkärnten, die unbedingt Hilfe brauchen und die gute Botschaft von Jesus Christus hören müssen. Und der zweite Fragenblock in deiner Einstellung zum Materialismus, inwiefern hängst du an materiellen Dingen kannst du loslassen? Lebst du in dem Bewusstsein, dass du nichts mitnehmen kannst? Und die entscheidende Frage am Ende, eines Tages werden wir scheiden, welches Vermächtnis hinterlassen wir? Ja. Und da meine ich jetzt wiederum nicht das Materielle, ja, okay, das Haus oder was man halt vielleicht hat oder das Auto, sonstige Dinge. Aber welche Werte hinterlassen wir unseren Nachkommen, unseren Mitmenschen? Worauf werden deine Kinder, deine Nachkommen, Freunde dann einmal stolz sein oder die im Gedächtnis behalten? Mein Papa ist letztes Jahr gestorben, immer wieder denke ich an ihn zurück und das ist, da merkt man eigentlich erst, ich merke da erst, was für einen Schatz ich da gehabt habe mit meinem Papa, mit meinen Eltern und was wirklich zählt im Leben. Mein Papa war, was Materialismus angeht, der war so, der hat gar nichts gebraucht. Dem habe ich nicht mal gewusst, was ich dem zum Geburtstag schenken soll. Ja. Meine Kinder werfen mir das jetzt auch schon vor. Wobei ich da, glaube ich, schon ein bisschen anders bin. Aber bei meinem Papa war es echt so. Der hat nichts gehabt und selbst das letzte Hemd hat er hergegeben. Ja, wenn der Bettler gekommen ist, dann hat er, ist er rein in der Speise, hat er nichts gehabt und hat nur seine Bohnen hergegeben und was, seine Konservendosen. Und dann ein paar Tage später ist der Bettler mit zwei Kollegen mitgekommen. Da ist er wieder in die Speise. Ja. Der Herr hat das gesegnet. Letzten Endes, zum Schluss in Graz, haben sie sogar eine Eigentumswohnung gehabt. Das hätten sie sich nie vorstellen können. Ja. Das war alles nur der Segen des Herrn. Das ist das, was ich euch mitgeben darf. Leben wir für den Herrn. Der Herr segnet uns reichlich und sind wir ein Licht, ein Leuchtturm für Menschen in dieser Welt. Es gibt genug Menschen, die uns und unsere Hilfe brauchen. Amen.